Das Mathem der Macht. Spekulation und Verschulden politischen Sprechens von Harald Strauß. Also mir. Etwas über die Möglichkeiten der Sprache im Ringen um Emanzipation von Herrschaft herauszufinden, ist ein umwegiges Unterfangen. Ein kritisches Potenzial der Sprache als innerweltlich begegnende menschliche Rede, Langage, gibt es nicht. Was heute als Inbegriff des Widerständigen firmiert, kann morgen schon zum Fundus des Marketingvokabulars zählen. Die theoretische Erfassung von Sprache als Norm aller Äußerungen menschlicher Rede, Langue, ist dem Schein nach metasprachlicher Bezug auf ein Objekt Sprache, doch ist diese Hierarchie nicht zu rechtfertigen. Jede Metasprache sieht sich selbst auf die Struktur zurückverwiesen, die sie an ihrem Objekt zu untersuchen trachtet. Aufklärung in wie Übersprache zu betreiben, stellt eine reflexive Wendung dar, die sich an der Grenze des Sagbaren vor die Entscheidung gestellt findet, dem variationsreichen Mythos eingeborener Sprachbefähigung nachzugeben oder den Aufenthalt an der Grenze zu verlängern. Im Letzteren kommen die Oppositionen natürlich, gesellschaftlich, angeboren, erworben etc. ins Wanken und mit ihnen werden alle Wendungen fragwürdig, welche die Sprache einem Benutzerverhältnis unterstellen. Sollte sich als Lohn dieser Einsicht die Kontur einer scharfen Waffe der Kritik abzeichnen, so verdankt sich dies einer Spekulation. Dass Sprache als Zeichensystem selbst eine Weise des Einschneidens, Krinein, ist und erst in den Differenzen als Resultat dieser Schnitte positive Werte, Bewusstsein zumal, zeitigt. Das kann nicht selbst Objekt einer Betrachtung werden, gehört nicht der dualen Ordnung von Möglichkeit, Potentia und Wirklichkeit an. Nach aristotelischer Tradition wird die Möglichkeit als von der Wirklichkeit determiniert gedacht. Und das macht Wirklichkeit intelligibel. Freilich durchkreuzt das unerwartet Wirkliche den Dualismus. Die Herausforderung besteht daher in der Kultivierung einer Haltung gegenüber der Geltungsgenese neuer Positivitäten, also von Wahrheit. Darum ist Spekulation keineswegs optional und im Gegensatz zu Faktentreue zu verstehen. Zu verweisen ist auf die implizite Spekularität, die mit dem Setzen der Positivitäten einhergeht, eine Scheidung von Sichtbarem, Unsichtbarem durch Sprache. Mit anderen Worten, die Einführung der Ordnung des Blicks, die phantasmagorisch als einheitliche Autorität vorgestellt wird. Das Sublime der Kritik wird das Gewahren der Spekulation als Semiose gewesen sein. Diese Beziehung zu den Grenzen des Sagbaren und des Sichtbaren ist keine Einladung zum Relativismus. Zu wissen, dass es keine letzte Instanz gibt, die richten wird, heißt, den konstitutiven Mangel des Lacanschen großen Anderen als Movens im Subjekt zu begreifen, das sich in diese Ordnung bahnt. Insofern ist solche Ordnung wahr. Der Wahrheitsanspruch, von dem unablässig Gebrauch macht, wer das Wort führt, ist weder empirischer Natur noch in einer Universalstruktur aufgehoben, in der das Symbolische eins wäre mit der Ordnung der Materie. Wie sich zeigen lässt, ist der Anspruch auf Wahrheit als Conditio sine qua non in die flüchtigste Beziehung eines Gedankens eingewoben. Anders formuliert, es ist sprechenden Wesen nicht möglich, nicht von Wahrheitsansprüchen Gebrauch zu machen. Die größte Lüge, die verstörendste Poesie teilt sich mit, indem sie in Beziehung zur Allgemeinheit des Sinns gesetzt wird. Die unumgängliche Figur der Verallgemeinerung kündet von einem Gemeinsamen in Einzelnen und Gattung, die das Symbolische in ihnen erzeugt, indem es sie voneinander scheidet und die Leerstelle okkupiert. Die erste Zumutung besteht darin, dies nicht als Subjekt-Objekt-Relation zu denken, obwohl die Sprache hier unzweideutig zu sein scheint. Zunächst ist der Zusammenhang der kantischen Figur des Ansinnens mit dem mehrdeutigen Begriff des Aufschubs zu beleuchten. Mit dem Ansinnen erscheint bei Kant ein impliziter Bezug auf Sprache, der einer gewissen Klärung bedarf. Ein Zwischenergebnis dieser Untersuchung wird eine im ursprünglichen Sinne des Wortes radikale Fortbestimmung des Schönen und des Erhabenen darstellen. Dem steht, wie zu zeigen ist, der fatal gültige Komplex von Kommunikation und Äquivalententausch gegenüber. Die Hinderungsgründe einer Emanzipation von Herrschaft aus der Perspektive der Sprache werden schließlich unter dem Begriff Mathem der Macht bestimmt. Diesen letzten Teil möchte ich Ihnen jetzt vorlesen und Ihnen die ersten vier Teile ersparen. Teil 5. Das Mathem der Macht. Es gibt in einem Gespräch, das Antonio Negri mit Gilles Deleuze 1990 für die Zeitschrift Futur Antérieur führte, eine denkwürdige Stelle, die der Zwiesprache auf gewisse Weise die Grundlage zu rauben scheint. Negri sinnt Deleuze eine in Frageform gehüllte These an, ob der Umstand, dass alle Menschen, vor allem die Unterdrückten, vermöge der neuen Kommunikationsmittel das Wort ergreifen könnten, nicht die Möglichkeit der freien Assoziierung freier Individuen befördert habe. Deleuze verneint zögerlich, die Worte, die Kommunikation seien verdorben. Unschwer ist diesem Dialog zu entnehmen, dass hier zwei unverträgliche Haltungen konfrontiert sind. Negri ist einer gewissen traditionellen Auffassung vom Aufstand des revolutionären Subjekts verpflichtet, das die Ausbeutung endigt und sein Selbstverständnis als Teil einer freien Assoziation auf die Kraft des Lebens gründet. Deleuze teilt diese Vorstellung nicht, weil ihm das Subjekt immer eine Figur der Beherrschung ist, gleich welcher Ordnung. Diese kleine Episode findet deshalb Erwähnung, weil sie auf eine Spaltung verweist, die alle politischen Entwürfe der Freiheit von Herrschaft durchzieht und eben auch solche Fragen betrifft, welche Rolle Sprache als Momentum im Kampf um die Selbstbefreiung spielt. Spaltung und Kairos. Hier entscheidet sich, ob sich das politische Sprechen verschuldet, wo es an die narzisstische Struktur anknüpft, oder ob es der Herausforderung der Gerechtigkeit gewachsen ist und sich erhaben setzt. Sich ohne fremde Anleitung des eigenen Verstandes zu bedienen, um Mündigkeit an die Stelle selbstverschuldeter Unmündigkeit treten zu lassen, beschränkt sich nicht darauf, das Wort in eigener Sache zu ergreifen, wie Negri angesichts der um 1990 relativ neuen Kommunikationsmittel hofft. Die appellative Formulierung, mit der Kant seine Leserinnen adressiert, lautet bekanntermaßen: Habe Mut! Und das ist mehr als ein verbaler Klaps auf die Schulter des Zauderers. Im hier vorgetragenen Kontext des Erhabenen ist Mut vonnöten, um im Eingeständnis der Uneindeutigkeit eine gemeinsame Praxis anzustreben. Das Ansinnen wird zur Zumutung. Was ist nun das Verderben der Worte, wenn Deleuze damit keinen Zustand vergangener Reinheit insinuiert? Diese Wendungen sind nicht allein der Widerspruchsgeste gegen einen Fragesteller geschuldet, der sein Steckenpferd reitet. Worte und Kommunikation seien, wie Deleuze nämlich ergänzt, vom Geld durchdrungen. Diese gewissermaßen poetische Bemerkung erscheint vor dem oben skizzierten Horizont des allgemeinen Äquivalenz, der Verpflichtung zur symbolischen Rückerstattung und der infiniten Verschuldung der vermeintlichen Gabeempfänger in umso stärkerem Kontrast, je kommunikativer die Minderheit ihr Modell einer enteigneten Mehrheit oktroyiert. Dies ist ein Hintersinn jener Deleuze'schen Transposition von Majorität und Minorität aus der Bedeutung eines Zahlen in das eines Herrschaftsverhältnisses. Es wirkt nicht bloß das Versprechen zukünftiger Wohlfahrt, um einen zahlenmäßig überlegenen Bevölkerungsteil zum freiwilligen Einverständnis in eine ökonomisch inkongruente Situation zu bewegen. In dem Maße, in dem die äußeren disziplinarischen Formen der Kontrolle durch vielfältige Variationen der Selbstbeherrschung ergänzt und zum Teil abgelöst werden, verlagert sich der Sinn nicht nur sprachlicher Kommunikation in den einer imaginären Aufwertung persönlicher Geltung. Nicht von ungefähr hat der Topos des Narzissmus in der Epoche einsetzender Überakkumulation, der Krisen, des wachsenden Drucks auf die abhängig Beschäftigten eine merkliche Konjunktur bekommen. Mit dieser Tendenz schreiben sich Effekte ins Subjekt ein, die der manipulativen Verallgemeinerung des majoritären Selbstbildes geschuldet sind. Die kompensatorische Wirksamkeit der symbolischen Aufwertungen des Selbst wurde andernorts am Beispiel des Humankapitalbegriffs mit dessen makroökonomischer Untauglichkeit kontrastiert, die darin Ausdruck findet, dass Investitionen ins vermeintliche Humankapital im internationalen Vergleich der Volkswirtschaften keineswegs automatisch in einem größeren Einkommensstrom resultieren. Der Common Sense hält hier den Statistiken nicht stand, vor allem aber nicht der Systematik, die als Mathem der Ökonomie eingeführt wurde. Umso frappierender ist demgegenüber die Verbreitung und Durchsetzung solcher Ideologie, was sich nicht kurzschlüssig auf ein Einverständnis der Betroffenen oder eine Interiorisierung gründen lässt. In dieser Hinsicht ist das Marketing der Humankapitalindustrie von der Haltung der Rezipienten zu unterscheiden. Der Zwang, sich mit dieser Sicht zumindest auseinanderzusetzen, unterscheidet sich im Kapitalismus kaum von dem, sich dem System überhaupt als wahre Arbeitskraft zur Verfügung halten zu müssen. Im disziplinarischen Gefüge war dieser Zwang wesentlich äußerlich und ihm entging einiges. Anders unter kontrollgesellschaftlichen Bedingungen. Die vorherrschenden Organisationsformen der Arbeit und ihre rhetorischen Komplemente zwingen eine Kultur der Selbstverantwortlichkeit und fortgesetzten persönlichen Steigerung auf, die nicht geldwert abgegolten wird, sondern fortlaufend neue Standards der Wertabschöpfung einführt. Das ist im Wesentlichen die restriktive Antwort auf die sich verschlechternden Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals. Unter dem ökonomischen Gesetz des sich verwertenden Wertes gibt es dazu keine Alternative. Hier konvergieren zwei fatale Momente. So wenig eine Arbeitskraft die formalen ökonomischen Bedingungen erfüllen kann, das Kapital seiner selbst zu sein, so wenig kann sich der Einzelverantwortliche einen Rückzugsort inmitten der Arbeit organisieren, an dem er der disziplinierenden Instanz entgeht, die er fortan selbst sein soll. Das Deutungsangebot, das diesen Zwang orchestriert, geht also über eine Arbeitseinweisung hinaus und legt die sukzessive Einpassung an ein Selbstverhältnis nahe, das hier in die Pfütze des Narzissten versenkt wird. Selbstbezogenheit, Durchsetzungskraft, Überzeugung in die Fähigkeit, sich unter veränderten Marktbedingungen neu erfinden zu können, faktisch Entsolidarisierung, Ellbogenmentalität, Ich-Schwäche. Arbeit trägt in sich die unausgesetzte Arbeit am Selbst. Bloß, dass sich hier kein Hegelscher Knecht am Gegenstand der ihm aufgezwungenen Arbeit selbst bildet, zu Bewusstsein kommt und den Herrn überwindet. Es versteht sich, dass die Erfüllung dieser Anforderung nicht oder nur unter sehr speziellen Bedingungen vorgetäuscht werden kann, wie einst Arbeit in Leerlaufphasen den praturierenden Chefs mit dem Besen in der Hand vorgetäuscht wurde. Allerdings versteht sich auch, dass nicht jeder dieser psychischen Umwandlung gewachsen ist. Doch wirkt der Anspruch, wie Deleuze mit Befremden feststellt.
Viele junge Leute verlangen seltsamerweise, motiviert zu werden. Sie verlangen nach neuen Ausbildungsworkshops und nach permanenter Weiterbildung. An ihnen ist es zu entdecken, wozu man sie einsetzt, wie ihre Vorgänger nicht ohne Mühe die Zweckbestimmung der Disziplinierungen entdeckt haben.
Die Umsetzung dieses Kontrollregimes vollzieht sich wesentlich sprachlich. Selbstmanagement ist, dem Anspruch nach, ein monologisches Verfahren, Anweiser, Motivator und strenger Richter seiner selbst zu sein. Es wurde an erwähnter Stelle mit Blick auf einschlägige Untersuchungen bezweifelt, dass diese Umsetzung ökonomisch optimal verläuft, was einer nahtlosen Realisierung der Interessen der echten Kapitalbesitzer gleichkäme. Die praktische Unausgegorenheit und widersprüchliche Mehrdeutigkeit der gegenwärtigen Ideologie, die Überforderung der Beteiligten bis zum Zusammenbruch, formt neben dem klaren Interesse der Kapitalbesitzer ein Gefüge, das als Mathem der Macht zu bezeichnen ist, um dem Unterton der erwähnten Berechenbarkeit einen Namen zu geben. Dieses ist gegen das Mathem der Ökonomie abzugrenzen. Letzteres bezeichnet eine subjektlose Komputation, die Arbeitswertquanten im Symbolsystem des Kapitals, also grob alles, was sich um den Topos des Geldes situiert, integriert und den unhintergehbaren Horizont für die unerwünschten Nebenfolgen bewussten unternehmerischen Handelns darstellt. Da die herrschende ökonomische Denkungsart nichts von einer Arbeitswertlehre wissen will, bleibt der Zusammenhang einer wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals und der daraus algebraisch resultierenden Verwertungsbeschränkung des Kapitals, wie die Krisenphänomene, in denen sich dies ausdrückt, schleierhaft. Die Krise der Verwertung wird mit der nicht nur verbalen Mobilisierung ungenutzter Ressourcen zur gesteigerten Verwertung begegnet, bis zur nächsten Krise. Diese kurzsichtige Weise, die Angelegenheiten des Überlebens zu regeln, wird von einer Algebraik des Systems konterkariert, hinter der kein Mastermind steht. Das Kapital ist auch im zeichentheoretischen Sinne ein Automat. Peirce's Auffassung, die Schöpfung einer selbstregulierenden, zeichenverarbeitenden Maschine, die folgern kann, wie der menschliche Geist folgert, wie Peirce sagt, sei unmöglich, ist nur insofern wahr, als sich derlei bewusster menschlicher Planung entzieht. In gewisser Weise schafft sich diese Maschine selbst, indem der menschliche Geist sich ihr mimetisch anschmiegt. Das Mathem der Macht verschränkt sich an diesem Punkt mit dem Mathem der Ökonomie. Die Wahl des Begriffs Mathem unterscheidet sich von Lacans Verwendung, weil hier nicht die bewusste Notationsweise in den Blick genommen wird, sondern die Weise, in der sich Symbolisches als neuronales Geschehen einschreibt. Das ist freilich nur eine Metapher. Für das Reale solchen Geschehens herrscht Bilderverbot, und zwar aus guten Gründen, wie mit Blick auf das begriffliche Durcheinander der bildgewaltigen Neurowissenschaften festgestellt werden darf. Das Mathem der Macht zeigt sich, wo immer eine Manipulation greift. Die spezifische Berechenbarkeit des Menschen, welche mit der Macht einhergeht, unterstellt keineswegs eine algebraische Systematik, wie sie das Mathem der Ökonomie prägt. Vielmehr fungiert der Begriff als Index einer bestimmten Erbschaft der, Zitat, mythologisierenden Gleichsetzung der Ideen mit den Zahlen, wie man bei Horkheimer und Adorno lesen kann. Dieses Selbstmissverständnis, dem Horkheimer und Adorno die Erosion des mythologischen Ethos diagnostizierten, hat seine funktionale Produktivität nicht erlangt, weil in Wirklichkeit alles Fraktal und Mandelbrot wäre, sondern weil der Mensch sich imaginiert, als ob er durch die Objekte seines Begehrens eine ursprüngliche Identität zurückerlangen könnte, wo nie eine gewesen ist. Zwischen diesen Polen oszilliert die Persönlichkeit in gesetzmäßig selbstverschuldeter Unmündigkeit, und das macht sie berechenbar. Es gibt also mehr als die algebraische Art von Berechenbarkeit. Im Spracherwerb entfaltet sich zunächst tentativ Berechenbarkeit in Vorwegnahme fremden wie eigenen Handelns. Als neuronales Geschehen ist sie eine unabdingbare Eigenschaft zivilisatorischer Prozesse. Es kann sich auf dieser Ebene nicht um einen Missbrauch von Sprache handeln. Der Symbolismus der Sprache entfaltet vielmehr eine Welt, in der Machteffekte in dem Moment erst entstehen, wenn sie sich einschreiben. Von bewusst ausgespielter Macht kann erst die Rede sein, wenn eine Kommunikation von vornherein durch Rücksichten verstellt erscheint, insofern die alternativen Züge im Spiel der divergierenden Begehrungen von Alter und Ego von einer Seite vorweggenommen werden. Der Übergang vom Ansinnen zur Insinuation ist fließend. Die alte Kunst der Rhetorik beruht auf dieser Einsicht. Die Berufsstände der Spin-Doctors und Marketingstrategen sind daraus hervorgegangen. Die klassenmäßige Organisation der Verfolgung von Partialinteressen, die unmöglich verallgemeinert werden können, weil ihre Durchsetzung gerade in der Nichtverallgemeinerbarkeit besteht, bei gleichzeitiger Behauptung im allgemeinen Interesse zu handeln, ist das Meisterspiel mit dem Mathem der Macht. Hier enträt die vom Geld verdorbene, die verkannte Sprache den berufsmäßigen Manipulateuren, was sich in den westlichen Demokratien nicht zuletzt in sinkender Wahlbeteiligung niederschlägt. Was die Adressaten der Manipulation einstweilen gelernt haben, ist, nicht länger als Mittel für fremde Zwecke zu dienen. Was fehlt, ist die allgemeine Einsicht in die Unmöglichkeit, sich selbst als Mittel für vermeintlich selbstgesetzte Zwecke zu verwenden. So wird der deformierte Charakter des Narzissten Massenphänomen und die manipulativen Interventionen kommen abgefälscht ins Spiel. Kants kategorischer Imperativ ist eine Form der Selbstregulation, die in durchaus berechnender Weise den stets drohenden Willen, den anderen zum Mittel für fremde Zwecke umzumodeln, an die Kette legt. Die Kritik, die im trüben Licht der Lebenserfahrung derlei für untauglich hält, griffe zu kurz. Der entscheidende Punkt ist, dass es prinzipiell die Möglichkeit gibt, das je eigene Machtpotenzial über andere zu begrenzen. Das hängt nicht von einem bestimmten Wertekanon ab, sondern paradoxerweise gerade von der Einsicht in die Unmöglichkeit, die Verallgemeinerbarkeit, die hierin gefordert ist, wirklich einzulösen. Diese Einsicht zwingt, abermals, Erhabenheit auf. Der Hintersinn ist, dass sich im kategorischen Imperativ immer subjektive Allgemeinheit birgt, weil hier die Gültigkeit einer Weltauffassung immer mit angesonnen wird. Ein bewusster Missbrauch der Sprache schlägt sukzessive auf den Sprecher selbst zurück. Nicht erst durch Aufdeckung seiner eigennützigen Lüge. Die Geltung seiner Begriffe ist ihm selbst ambivalent. Was aber bedeutet das alles in Bezug auf eine ökonomische Formation, die einen wachsenden Teil abhängig Beschäftigter in die Lage manövriert, ideologische Mantras zu verinnerlichen, um irgendeinen Ausweg aus bestehenden oder drohenden Engpässen zu finden, die also zu einer Art Münchhausenjade motiviert? Der grundlegendste und älteste Zug ist in diesem Spiel zunächst die Isolierung der Akteure. Heute im Gewande der Eigenverantwortlichkeit, divide et impera. Der vordringliche Gegenzug bestünde darin, das Kommune der Kommunikation wiederherzustellen, nicht im Register einer vermeintlichen Schönheit der Seele, sondern in Anbetracht der Herausforderung des Erhabenen. Die vermeintliche Alternativlosigkeit der herrschenden Verhältnisse, die tatsächlich die Verhältnisse sind, in denen sich Herrschaft alternativlos zu setzen vermag, fordert genau zu solcher Erhebung heraus. Proklamierte die Kritik am Bestehenden bloß ihre alternative Version der Realität wieder die Herrschaft, sie bräuchte nicht Sätze, sondern Brandsätze. Und tragischerweise ist die historisch zuweilen solche Wahlmöglichkeit überhaupt beraubt. So ist denn auch das Problem kaum, Machthabende überzeugen zu müssen, von der Ausbeutung abzulassen. Die Einsicht in die Figur des Ansinnens stellt eine Herausforderung an die Masse der Minoritären, die gemeinsam ihre Geschicke in die Hand nehmen müssen, und zwar jenseits der Wiederholung der Urszene in Gestalt von Terror und Rache, die immer ins Leere laufen und das Modell der bekämpften Autorität restaurieren. Notwehr, das ist etwas anderes. Es geht vielmehr um eine Zusammenführung von Erkenntnisfähigkeit und Anerkennung. Der Blick des anderen, der die subjektive Allgemeinheit erst hervorbringt, entbirgt sich als Blick auf die Menschheit im ansinnenden Subjekt selbst. Das hat zuallererst Geltung. Nicht der wieder und wieder stilisierte heroische Kampf gegen die väterliche Autorität des Ausbeuters steht auf der Agenda, sondern die Einübung eines Ethos, durch das sich die Minoritären in die Lage versetzen, zuvorderst einander den Respekt, die Geduld und Nachsicht zu verstatten, die eine Kommunikation möglich macht, damit die Kritik an der widersinnigen Einrichtung der Welt praktisch werde.